Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Im Studio ist Astrid Ravul. Schönen guten Abend. An diesem Wochenende würde die Fußball-Weltmeisterschaft beginnen, wenn es nach dem üblichen Rahmenterminkalender ginge. Aber in Katar, dem diesjährigen Gastgeberland, herrschen aktuell gute 45 Grad über den Tag. Deswegen gibt es, Sie wissen das, eben die Verschiebung und damit die Advents-WM. Viel Platz also für die Formel 1 in Aserbaidschan, bei der immer mehr Fahrer die Bühne für politische Statements nutzen. Für Golf, die umstrittene Saudi-Tour ist vorbei. Welchen Nutzen, welchen Schaden hat sie angerichtet? Und auch der Wintersport rückt in den Fokus. Svenja Würth hat Sorge, dass die nordische Kombination aus dem olympischen Programm für 2026 gestrichen wird. Ich spreche gleich mit der Kombiniererin, die in dieser Disziplin für Frauen etwas mit aufbauen wollte. Max Verstappen, der Titelverteidiger im Red Bull-Boliden, zieht in der Formel-1-WM davon. Der Niederländer baut beim Großen Preis von Aserbaidschan seinen Vorsprung in der Gesamtwertung weiter aus und nutzt dabei ein weiteres Debakel bei Ferrari zum Sieg in Baku. Achim Scheu zu dem Rennen, in dem Sebastian Vettel sein stärkstes Saisonergebnis bisher einfuhr.
Die Strecke in Baku ist eine Mischung aus engem Stadtkurs und der längsten Gerade der laufenden Formel-1-Saison mit Geschwindigkeiten über 340 km/h. Die Formel 1 bietet auch in Aserbaidschan beste Motorsportunterhaltung. Ferrari heute mit großen Problemen. Charles Leclerc im Qualifying noch der schnellste, ausgeschieden nach 25 Runden mit Motorschaden. Teamkollege Carlos Sainz musste schon nach 9 Runden nach Bremsdefekt aussteigen. So dominieren die Red Bull das Rennen fast nach Belieben. Weltmeister Max Verstappen gewinnt souverän vor Teamkollege Sergio Perez. Verstappen führt auch die WM-Gesamtwertung an vor Perez. Der Rückstand der Ferrari wächst. Vom Ferrari-Ausfall profitiert Mercedes. George Russell wird Dritter, Lewis Hamilton Vierter. Dennoch sind die Autos mit dem Stern nicht so schnell wie früher. Teamchef Toto Wolff analysierte schon vor dem Start: Wir sind im Moment im Niemandsland. Sehr ordentlich lief der Grand Prix für Sebastian Vettel. Der vierfache Weltmeister belegte in seinem Aston Martin Rang 6. Mick Schumacher, als letzter gestartet, kam am Ende auf Rang 14. Wieder keine WM-Punkte für den Sohn von Michael Schumacher. Sein Rennstall Haas kann auch in Baku nicht wirklich mithalten.
Das waren die sportlichen Ergebnisse des Tages, aber auch politisch sorgen einige Fahrer am Rande des Grand Prix in Baku für Diskussionen. Immer mehr Piloten nutzen ja ihre Popularität, um sich gesellschaftlich zu engagieren und Botschaften zu platzieren. Lewis Hamilton und Sebastian Vettel wenden sich beispielsweise gegen Rassismus, Homophobie und Vorurteile, machen sich stark für den Klimaschutz. Gerade bei Auftritten der Rennserie wie in Aserbaidschan kommen den Formel-1-Vermarktern politische Botschaften aber eher ungelegen. Im autoritären Staat des Präsidenten Aliyev beklagen Menschenrechtler immer wieder Verhaftungen und Folter von Oppositionellen und die zunehmende Einschränkung der Meinungsfreiheit. Darüber möchte ich sprechen mit Anno Hecker. Er ist Sportchef der FAZ, langjähriger Beobachter der Formel 1 und jetzt zugeschaltet. Guten Abend, Anno Hecker.
Guten Abend, Astrid Ravul.
Herr Hecker, neben Lewis Hamilton sticht besonders Sebastian Vettel mit Statement-T-Shirts und klaren Aussagen hervor. Was hat er sich für Baku einfallen lassen?
In Baku ist er am Freitag ins Fahrerlager gekommen mit einem Fridays for Future T-Shirt, das aussagen soll, dass sozusagen jeder Tag ein Freitag ist, an dem man an die Zukunft denken sollte. Das ist ein klarer Hinweis auf das, was ihn am meisten beschäftigt, also der Klimawandel und was man tun muss. Und am Samstag ist er gekommen mit einem T-Shirt, das zwei russische in kyrillischer Schrift geschriebene Worte vorne aufgedruckt hatte. Das eine bedeutet in der Übersetzung Freunde, das andere Frieden. Und dazwischen sah man zwei Hände, die ineinander greifen und die Botschaft, die Vettel aussenden muss. Er wünscht sich Verständigung. Vettel ist ein, kann man schon sagen, eher um Harmonie bemühter Mensch. Ob das jetzt so politisch war, weiß ich nicht, aber es fällt halt auf, dass er und aber auch Hamilton immer wieder mit besonderen Aktionen antreten.
Das sind ja keine spontanen, sondern durchaus durchdachte, geplante Aktionen. Warum macht Vettel das? Wen will er, warum erreichen?
Also ich halte Vettel jetzt nicht für einen großartig politischen Menschen, aber für jemanden, der ein großes Gerechtigkeitsempfinden hat. Und er war derjenige, der als erster am Tag des Kriegsausbruches, als Russland die Ukraine überfallen hat, gesagt hat, auf die Formulierung kommt es jetzt an, ich werde nicht dahin gehen nach Russland zum Rennen. Also er hat nicht gesagt, wir dürfen da nicht fahren, sondern er will nicht dahin gehen. Und dann Hamilton hat dann kurz darauf das Gleiche gesagt und zwei zwei Tage später, glaube ich, ist es gewesen, dann hat auch der Weltverband gesagt, und auch da kommt es auf die Formulierung an, dass das Rennen zu gegebener Zeit, zu dieser Zeit nicht auszutragen ist. Warum macht Vettel das? Weil er sich durchaus bewusst ist, dass er eben schon als Mensch wahrgenommen wird, der ein größeres Publikum hat. Das ist das eine. Aber ich glaube, viel bedeutender bei ihm ist, neben diesen ja doch politischen Aussagen, sind vor allen Dingen die Wünsche, die er hat an die Veränderung oder an die Einstellung zum Klimawandel. Das ist sehr stark gewachsen in den letzten zwei Jahren und das treibt er sehr stark voran. Und ich glaube, das ist so, ja, auch der Zeitpunkt für ihn ist ja jetzt schon deutlich über 30. Was kommt eigentlich jetzt so danach? Wie sieht mein Leben in Zukunft aus? Weg vom Sport eben auch zu dem, was vielleicht in den nächsten Jahren im Mittelpunkt steht. Dabei glaube ich nicht, dass er als Missionar auftreten will, sondern einfach da gerade so einen Überzeugungswandel durchmacht und das den Menschen erzählt.
Dennoch sagt beispielsweise FIA-Chef Bin Sulayem aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, er sagte erst jüngst, wie wir es ja von vielen Verbandsfürsten kennen, Sport und Politik müssten getrennt werden. Ihm jedenfalls sei der Motorsport zu politisch geworden. Wie interpretieren Sie in diesem Kontext denn dann diese Aussage? Entgleitet ihm da ein wenig?
Also ich habe das alles auch nochmal nachgelesen. Er hat es dann am Donnerstag mit einem Twitter etwas zurückgerudert, weil natürlich viele gesagt haben, das bezieht sich direkt auf Lewis Hamilton, der ja sehr stark gegen rassistische Erscheinungen opponiert und eben auch auf Vettel. Aber insgesamt ist natürlich klar, dass die Verbandsfürsten, wenn ich sie so nennen darf, sich im Moment sehr, sehr schwer tun oder sagen wir seit zwei Jahren sehr, sehr schwer tun, wie sie das einordnen sollen. Einerseits spüren sie den gesellschaftlichen Druck, der ja zum Teil auch von Sponsoren ausgeht, denkt man jetzt nur an Mercedes zum Beispiel, auch in der Formel 1. Und andererseits wissen sie ganz genau, speziell auch die Formel 1, dass sie in Länder fahren, zum Beispiel Saudi-Arabien, wo bestimmte Themen eben durchaus nicht auf Anklang stoßen. Und ich glaube, dazwischen bewegen sich Funktionäre, ob es jetzt in Leichtathletik ist oder im Fußball, also die Internationalen oder eben gerade auch in der Formel 1. Und sie spüren eben, dass sie da zwischen die Fronten geraten. So ein bisschen. Zu behaupten, dass Sport unpolitisch sein muss, und Sulayem hat ja auch gesagt, wir sind neutral, wir müssen neutral sein als Weltverband, das ist Unsinn, denn der Weltverband selbst trifft ja Entscheidungen, die durchaus politisch sind. Also nach Saudi-Arabien zu gehen, ist ja auch ein politisches Statement gewesen, oder eben auch vor allen Dingen nach Katar zu gehen. Katar versucht ja mit dem Sport geopolitisch, sag ich mal, da an Boden zu gewinnen, Aufmerksamkeit zu gewinnen. Und das sind ganz klare politische Entscheidungen, die natürlich in der Formel 1 einen eindeutigen wirtschaftlichen Hintergrund haben, nämlich das viele Antrittsgeld, was gezahlt wird, wenn sie dort fahren.
Manche sagen ja, es wäre ein stärkeres Signal, die Formel 1 überhaupt nicht in autoritären Staaten gastieren zu lassen. Wie sehen Sie das?
Zwiegespalten. Als Journalist muss ich sagen, dass es natürlich immer interessant ist, in solche Länder zu reisen, das dann zu erkennen, vielleicht das auch zu thematisieren. Das sind sehr wichtige, finde ich, Themen. Andererseits ist es dann auch so, dass man hin und wieder auch das Gefühl hat, so jetzt reicht's aber. Ja, hier an dieser Stelle kommt man eben auch nicht weiter, selbst wenn man berichtet. Dieses Gefühl habe ich zum Beispiel bei Saudi-Arabien, in Baku vielleicht gar nicht so, aber auch nicht in Katar. Also das würde ich eher vom Einzelfall abhängig machen. Aber es bei mir, und das hängt eben doch mit meinem Beruf zusammen, des Journalismus bei Ihnen ja auch, kommt dann immer zum Schluss, es ist gut, wenn man darüber redet, es ist gut, wenn man darüber schreibt und es ist gut, wenn man in einer Radiosendung zu diesen Themen eben auch Stellung nehmen kann.
Haben wir gemacht. Danke, Arno Hecker, der FAZ-Sportchef, hier bei uns im Live-Gespräch zum großen Preis von Aserbaidschan in Baku und den politischen Botschaften der Formel-1-Fahrer. Vielen Dank. Kritisch wird übrigens auch das neue Golf-Einladungsturnier gesehen, das seine Premiere in London an diesem Wochenende feierte. Diese sogenannte Live-Golf-Serie wird aus Saudi-Arabien finanziert. Das wegen Menschenrechtsverletzungen kritisierte Land versucht ja mit lukrativen Sportveranstaltungen sein Image aufzubessern. Inklusive Teamwettbewerb ging es beim Auftakt in London um 25 Millionen Dollar Preisgeld. Selbst der letztplatzierte Andy Ogletree aus den USA kassierte noch 120.000 Dollar. Der Versuchung konnten oder wollten viele nicht widerstehen, auch der deutsche Profigolfer Martin Keimer nicht. Jürgen Kalver über grenzenlose Gier.
Vielleicht war bereits der Zusammenschnitt am ersten Tag ein gutes Beispiel dafür, mit wie viel heißem Dampf die neue Turnierserie verkauft wird. History about to be made here. Martin Keimer. Da rollte der ehemalige Weltranglisten-Erste aus Mettmann seinen Ball in eines der Löcher. Und der Kommentator feierte den Putt als historische Glanztat, als den ersten Birdie in der Geschichte dieser Serie, genannt Live Golf. Mehr als eine halbe Million Zuschauer haben die Szene seit Donnerstag auf YouTube gesehen. Doch wer es ganz genau wissen will, wird sich beim Blick auf die Webseite die Augen reiben. Der angebliche Birdie, in der Sprache der Golfer das Ergebnis von einem Schlag unter dem Platzstandard, wurde dort offiziell gar nicht registriert. Trotzdem hat sich der Abstecher für Keimer gelohnt. Obwohl in einem Feld von insgesamt 48 Golfern nur 5 Zehnter und 10 Schläge hinter dem Gewinner, dem Südafrikaner Charles Schwartzel, verdiente er ein Preisgeld von $240.000. Wenig im Vergleich zum Sieger, der für 3 Tage Golf 4 Millionen einstrich, aber immer noch deutlich mehr als das, was er in diesem Jahr auf der europäischen und amerikanischen Profitour eingespielt hatte. Keimer deutete vor Journalisten zart an, wie wichtig die neue Einnahmequelle ist.
Ich wollte einen klaren Schnitt ziehen und in der Lage sein, für mich selbst zu entscheiden. Da, wo ich in meinem Leben und in der Weltrangliste stehe, macht das einfach Sinn.
Das Geld dürfte das einzige wirkliche Argument sein. Aber viele Profis tun so, als ginge es um irgendetwas anderes. Für den Amerikaner Dustin Johnson angeblich um frischen Wind für die Sportart. Eine aufregende Zeit. Dass hinter der Turnierserie Live Golf 2 Milliarden Euro aus dem saudischen Staatsfonds stecken, einem der größten der Welt, und dass der mit diesem Geld den angekratzten Ruf des Landes und seines autoritären Regimes aufzupolieren versucht, nach dem Einstieg in die Formel 1 und in Newcastle in die Premier League, nun im Golf, um das und seine eigene Rolle in diesem Geschäft wegzuerklären, muss man einen riesigen geistigen Spagat hinbekommen, so wie der Amerikaner Phil Mickelson. Der sagte vor dem Turnier in einer Pressekonferenz:
Ich heiße Menschenrechtsverletzungen nicht gut und bin mir bewusst, was mit Jamal Khashoggi geschehen ist. Das ist schrecklich. Ich habe aber auch gesehen, wie viel Gutes der Golfsport schon getan hat. Und ich glaube, dass Live Golf ebenfalls viel Gutes für den Golfsport tun wird.
Der inszenierten Naivität der Golfer setzte der Nordire Graham McDowell die Krone auf. Sie seien nun mal keine Politiker, sagte er. Verstöße gegen Menschenrechte, der Mord an Dissidenten wie Jamal Khashoggi, wegen so etwas lassen sich die Abtrünnigen keine grauen Haare wachsen. Sie nehmen mit, was sie kriegen können. Einige Spieler wurden mit Handgeldern von über 100 Millionen Dollar angelockt. Sie irritiert nicht mal, dass sie mit ihrer Abspaltung das lange Zeit bestens funktionierende Organigramm des Spitzengolfs weltweit torpedieren. Das steht seit Jahrzehnten stabil auf 2 Säulen. Der PGA-Tour in den USA, zu der eine Reihe von Ablegern in Nord- und Südamerika gehören, und der europäischen Tour, die schon seit vielen Jahren zusätzlich mit Turnieren in Asien und Arabien einen Teil des restlichen Globus abdeckt. Die amerikanische PGA-Tour reagierte heftig und strich alle Renegaten am Donnerstag einfach aus ihren Mitgliedsbüchern. Andere Konsequenzen dürften folgen. So hat zwar der amerikanische Golfverband, Ausrichter der US Open in der kommenden Woche, offiziell erklärt, man werde Live-Golfern nicht die Teilnahme verwehren, wofür Präsident Mike Warren formal juristische Gründe nannte.
Wir haben die Teilnahmebedingungen vor einem Jahr erstellt und Anfang Februar veröffentlicht. Die in der Woche vor dem Turnier zu ändern, weil jemand an diesem Wochenende irgendwo gespielt hat, ist weder dem Wettbewerb noch den Teilnehmern gegenüber fair. Und wir glauben an Regeln und Vorschriften.
Der größte Teil der Spieler qualifiziert sich für die 4 bedeutendsten Turniere. Neben den US Open sind das die British Open, das Masters und die PGA Championship, über ihre Position auf der Weltrangliste. Doch bis jetzt ist nicht klar, ob die Rebellen bei den Live-Golf-Turnieren überhaupt Wertungspunkte zugestanden bekommen und ob sie sich zum Beispiel für den Ryder Cup qualifizieren können, den alle 2 Jahre stattfindenden Mannschaftswettbewerb zwischen den USA und Europa, das größte Golf-Event weltweit. Wie die Rivalität ausgeht, lässt sich deshalb nicht vorhersagen. Aktuell sind Golfanhänger in den USA, wo das Spiel Volkssport ist, vor allem über die Gier der Spieler entsetzt. so wie der bekannte Fernsehkommentator Brendel Chambly vom Golf Channel, denn die Summen, die die Saudis ausgeben, unbeeindruckt lassen. Erfolgreiche Golfprofis sind bereits jetzt Multimillionäre. Das Saudi-Geld geht zwar an Spieler, die einen Namen haben, aber sportlich längst über ihren Zenit hinaus sind. Keimer etwa steht auf Platz 215 der Weltrangliste. Tendenz fallen.
Sie kaufen diese Spieler und behandeln sie wie ein Abschreibungsposten in der Buchhaltung. Sie werden die Spieler abstoßen, wenn sie nicht mehr von Nutzen sind. Das Ziel von LIV Golf ist klar, einfach und sehr transparent. Es geht darum, mit Sport ein schlechtes Image reinzuwaschen. Sport ist dafür nur eine Fassade.
So wie zuletzt Brendel Chambly im Beitrag von Jürgen Kalver sehen das auch zahlreiche Angehörige der Opfer des Terroranschlags vom 11. September in New York. Sie werfen den Golfern vor, ihre, Zitat, Seele an Mörder verkauft zu haben. Währenddessen hat Martin Keimer seine Teilnahme an den US Open der Golfprofis in Boston nächste Woche abgesagt. Eine Handgelenksverletzung. Die deutschen Beachvolleyballerinnen sind bei der Weltmeisterschaft in Rom weiter erfolgreich und können eigentlich schon für die K.O.-Runde planen. Unser Reporter vor Ort ist Moritz Kühn. Herr Kühn, wie souverän treten denn die Duos in Italien derzeit auf?
Ja, also komplett überzeugen konnte bisher Carla Borga und Julia Sude. Lockerer Zweisatzsieg heute gegen zwei Kenianerinnen. Zweites Spiel, zweiter Sieg. Also wenn die so weiterspielen, haben die eine richtig gute Chance, weit zu kommen. Jedenfalls sind die Stuttgarterinnen schon mal sicher in der K.O.-Phase dabei. Ja, das gilt auch für Sandra Ittlinger und Isabel Schneider vom FC St. Pauli. Die haben gegen ein Team aus Mosambik gewonnen. Das war aber auch zu erwarten. Auch die beiden sind eine Runde weiter. Alles wieder drin für Chantal Laboureur und Sarah Schulz. Die haben im zweiten Spiel den ersten Sieg geholt, nach der Auftaktniederlage gewonnen gegen ein australisches Duo. Ganz, ganz wichtig. Denn ja, jetzt ist wieder alles drin und morgen geht es dann gegen die kanadischen Weltmeisterinnen. Also ein richtig schweres Spiel. Ja, und dann haben wir noch Svenja Müller und Sinja Tillmann. Die profitierten von der Aufgabe der Gegnerin aus Italien. Da musste Victoria Orsi-Tott aufgeben. Sie hat versucht, mit dem Fuß den Ball irgendwie in der Luft zu halten und sich dabei das Knie verdreht. Das sah übel aus. Ja, mal sehen, ob die Ergebnisse der Italienerinnen aus der Wertung genommen werden, wenn sie nicht weiterspielen können. Aber klar ist, das war wieder kein guter Auftritt der beiden Deutschen. So zählen sie auf jeden Fall nicht zu den Geheimfavoritinnen.
Ein deutsches Männerteam ist ja auch noch mit am Start in Italien. Die Stimmung, die kommt jedenfalls schon einigermaßen gut rüber bei Ihnen im Hintergrund. Warum gibt es derzeit nur ein einziges deutsches Männerteam und warum hat das heute auch noch so überraschend verloren?
Ja, zur ersten Frage. Es fehlt einfach die Breite, der Nachwuchs und auch die erfahrenen Spieler. Da müssen wir ins vergangene Jahr schauen. Da haben gleich zwei Top-Athleten Schluss gemacht. Da geht es um Lars Flücken und Vize-Weltmeister Julius Thole. Und das ist so ein bisschen wie im Fußball, ne? Wenn Lewandowski und Haaland in einer Mannschaft spielen und Schluss machen, das kann man dann nicht einfach kompensieren. Und es wird auch noch ein bisschen dauern, bis man wieder mehrere deutsche Top-Teams bei den Beachvolleyballern hat. Wahrscheinlich erst so in 2 bis 4 Jahren. Ja, und das einzige deutsche Männerduo, was hier im Einsatz ist, Nils Ehlers und Clemens Wickler, ja, die sind irgendwie noch nicht so richtig drin, haben heute verloren in 3 Sätzen gegen Diaz Alayo aus Kuba. Den ersten Satz noch gewonnen, da lief alles gut. Der Knackpunkt dann Ende des zweiten Durchgangs, ein Angriffsball der Kubaner ins Aus. Da haben sich dann beschwert die Deutschen, weil Nils Ehlers noch die Kugel berührt haben soll. Dann haben die sich davon aus der Ruhe bringen lassen. Also ja, jetzt ist Druck dran. Morgen gegen Australien müssen die beiden auf jeden Fall gewinnen.
Vielen Dank. Bis hierher Moritz Kühn live von der Beachvolleyball-WM in Rom. Und hierzulande hat die Handball-Bundesliga die Saison mit diesen finalen Ergebnissen beendet. Kiel bezwingt Göppingen 42-35. Der Bergische HC gewinnt gegen TuS-Nettelstedt-Lübbecke 26-22. Die Füchse aus Berlin verlieren gegen Flensburg-Handewitt 22-28. Erlangen gewinnt gegen Balingen 33-26. Wetzlar schlägt Minden 30-26. Lemgo-Lippe, der TBV, gewinnt gegen Hamburg 28-24. Hannover und Leipzig trennen sich 26-26 unentschieden. Stuttgart bezwingt Melsungen 28-25 und Magdeburg, der Meister, gewinnt 37-34 zum Schluss der Saison gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Den Meisterpokal in Magdeburg hat übrigens Liga-Geschäftsführer Frank Bohmann am Nachmittag mit übergeben. Und jetzt ist er uns live zugeschaltet, um über die zweite Liga zu reden, aus gutem Grund. Die zweite Bundesliga räumt nämlich dem ukrainischen Handballmeister HK Motor Saporosch hier ein Sonderstartrecht ein. Der Gast, der wegen des russischen Angriffskrieges in seiner seiner Heimat derzeit nicht spielen kann, darf in der kommenden Saison außerhalb der sportlichen Wertung mitspielen. Düsseldorf sorgt für die Unterbringung der Mannschaft und ihrer Familien. Seine Heimspiele wird Zaporoschje, das sich ja durch den deutschen Ligabetrieb die nötige Spielpraxis für die Champions League holen will, im über 3000 Zuschauer fassenden Castello in Düsseldorf absolvieren. Herr Bohmann, Sie verstehen dies als Akt der Menschlichkeit, als Friedensgeste. Was halten Ihnen dagegen die Kritiker vor?
Die Kritiker, die melden sich ja vor allem über die sozialen Medien und da gibt es sicherlich vieles Qualifiziertes und Unqualifiziertes. Das, was hauptsächlich entgegengehalten ist, wir können die Welt nicht retten und wenn wir Mannschaften aus der Ukraine zulassen, wieso eigentlich nicht aus anderen Kriegsgebieten? Das würde allerdings implizieren, dass wir im Prinzip überhaupt nicht in der Ukraine helfen sollen. Das ist Punkt eins. Und Punkt zwei ist, dass wir im Handball nun mal nur diese Profimannschaft haben, deren Existenz tatsächlich gefährdet ist, weil ein Spielbetrieb nicht möglich ist. Das sind alles Handballprofis, die da spielen, auch gut dotierte Handballprofis. Das sind keine Flüchtlinge, sondern die verdienen damit sehr viel Geld. Aber die Existenz dieses Clubs steht tatsächlich auf der Waage und können sie nicht spielen, dann besteht die Gefahr, dass dieser Club sich auflösen muss. Und darüber hinaus, und das ist sicherlich schwerwiegender, die Stadt, wo der Club zu Hause ist, Zaporoschje, ist unmittelbar an der Frontlinie des russischen Angriffskriegs und die Stadt wird beinahe täglich mit Raketen beschossen. Und so ist natürlich ein Spielbetrieb nicht nötig. Das heißt, wir sichern hier nicht nur Berufe, sondern wir sichern mit dieser Maßnahme sicherlich auch Leben.
Was sagen die Zweitliga-Clubs der Bundesliga? Zustimmung oder eher auch Kritik?
Wir haben uns sehr damit auseinandergesetzt und haben auch die Clubs über die Teilnahme am Spieltrieb abstimmen lassen. Ja, und diesen Akt der Menschlichkeit, der wird mit überwältigender Mehrheit mitgetragen. Es wird aber auch tatsächlich, gab es einen kritischen Dialog. Man muss eine zusätzliche Auswärtsfahrt nehmen. Es kostet auch zusätzlich Geld. Das haben wir aber alles gelöst. Und ich glaube, die paar tausend Euro, die ein Club für eine Auswärtsfahrt nur nehmen muss, die sollte uns dieser Akt der Menschlichkeit tatsächlich wert sein.
Das heißt, Sie haben das nicht universell sozusagen in der zweiten Liga gelöst und für alle eine Lösung gefunden, irgendwo noch eine Schatulle versteckt, die dann die Zusatzkosten übernimmt, sondern die Clubs haben sich tatsächlich bereit erklärt, die Zusatzkosten dann mitzutragen. Es kommt ja auf der anderen Seite auch ein zusätzliches Heimspiel möglicherweise mit Einnahmen dann dazu.
Also es ist das Rundum-Glücklich-Paket. Die Kosten werden tatsächlich von uns zentral übernommen. Das Heimspiel obliegt dann der Managementqualität des jeweiligen Clubs. Wer da seinen Job gut macht, der wird damit sicherlich auch Geld sogar verdienen können. Aber darum geht es uns hier überhaupt nicht. Es geht uns tatsächlich darum, Solidarität zu zeigen, den Angriffskrieg der Russischen Föderation zu verurteilen. Und diesen Sportlern, wir werden den Krieg nicht lösen können, aber in dem Rahmen, wo wir helfen können, helfen wir. Und das ist die Hauptsache.
Der ukrainischen Seite, auch da kommt Kritik. Fehlen verbindliche schriftliche Zusagen. Sascha Gladun, der frühere Bundesliga-Profi und jetzige Generalsekretär des ukrainischen Handballverbandes, hat sich in die Richtung geäußert, möchte gerne kommen, aber offenbar, vielleicht ist das auch eine Begleiterscheinung des Krieges, diese Unsicherheiten. Fehlt ihm etwas Schriftliches? Wie können Sie da Abhilfe schaffen?
Also ich glaube, dass wir eine breite Unterstützung sowohl des ukrainischen Verbandes haben, als auch aller anderen Verbände des Europäischen Handballverbands, des DHBs, des Clubs selber. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Aussagen von dem Herrn Gladun alle noch wirklich da stehen, wo sie stehen sollen. Ich habe darum gebeten, dass das geklärt wird. Aus Sicht des ukrainischen Clubs gibt es da keine Vorbehalte mehr.
Sie stehen mit Ihnen im Kontakt?
Ich stehe mit ihm selber noch nicht in Kontakt, ich habe aber seine Telefonnummer, ich werde ihn jetzt auch anrufen. Es ist auch bereits an den DHB eine Bitte um Unterstützung bei anderen Maßnahmen durch Herrn Gladun gerichtet worden. Also nach all den Kenntnissen, die wir haben und nach all dem, was uns gesagt wird, ist im nächsten Jahr ein Spielbetrieb in der Ukraine nicht möglich und darauf hat er Bezug genommen. Wenn es denn dann möglich ist, dann haben wir sicherlich nochmal eine neue Situation, können wir auch neu reden, aber für den Moment ist das aus meiner Sicht nicht so richtig nachvollziehbar.
Vielleicht begründet sich seine Sorge auch deswegen oder darauf, dass die Fußballer, so ist ja zu lesen, im August wieder spielen sollen, den Spielbetrieb wieder aufnehmen sollen. Vielleicht braucht er da ein bisschen Planungssicherheit oder möchte da die Unsicherheiten aus dem Weg räumen.
Ja, also wenn ich seine, er hat vor 4 Wochen schon mal ein Interview gegeben, da hatte er selber gesagt, dass ein Spielbetrieb unmöglich erscheint in der Ukraine. Also ich glaube, dass da sollte seine Auffassung, die er hier in einem Interview mitgeteilt hat, die wird er da sicherlich nochmal überdenken. Wir werden aber ganz unzweifelhaft an unserem Weg festhalten und Motor Saforosche aufnehmen, mindestens so lange, bis ein Spielbetrieb wieder möglich ist in der Ukraine. Und das ist nach Einschätzung aller Experten, bis auf Herrn Gladun, in der kommenden Saison nicht möglich.
So wie ich Sie verstehe, haben Sie ja einen ganz pragmatischen Angang. Also Sie nehmen das Team und die Familien auf. So lange, wie in der Ukraine nicht gespielt werden kann, darf das Team hier in der zweiten Bundesliga mitspielen. Und sobald wieder gespielt werden würde im Kriegsgebiet, würde Saporoschje ohne, ja, sang- und klanglos im Grunde wieder aus der zweiten Liga aussteigen. Denn sie spielen ja ohne den Wettbewerb verzerren zu können, außer in der eigenen Heimat. Möglicherweise, wenn die ukrainischen anderen Teams da reagieren würden. Aber eigentlich ist es doch eine pragmatische Regelung, oder?
Das ist, also wir planen für das gesamte Jahr. Wenn tatsächlich früher ein Spielbetrieb möglich sein sollte, dann werden wir sicherlich neu reden. Das ist aber derzeit überhaupt nicht absehbar. Also von daher glaube ich, brauchen wir nicht nach Lösungen zu suchen für einen Vorgang, der so wahrscheinlich gar nicht eintreten wird.
Viel Erfolg dabei. Sagen Sie einen Satz noch. Gibt es noch weitere Solidaritätsaktionen in den Bundesligen?
Also unsere Solidarität zur Ukraine ist ungebrochen, aber das wird jetzt auch kein Wettbewerb von Aktionen werden, sondern wir wollen dieser Mannschaft helfen, nicht mehr und nicht weniger. Und wir wollen auch nicht, oder wir trauen uns nicht zu, damit maßgeblich Einfluss auf den Kriegsverlauf zu nehmen. Aber es ist unser kleiner Beitrag, Hilfe zu leisten.
Hier im Deutschlandfunk war das Frank Buhmann, der Geschäftsführer der Handball-Bundesligen zum Solidarprojekt für ukrainische Handballer. Danke für dieses Gespräch.
Gerne.
Die deutschen BogenschützInnen haben viele Vorteile, die sie auch in den kommenden Jahren ausnutzen können. 2023 findet die WM in Berlin statt. 2024, kurz vor den Olympischen Spielen in Paris, gibt es die Europameisterschaft in Essen. Und die aktuelle EM an diesem Wochenende, die ist in München auf der Theresienwiese, wo es ja öfter Grund zum Feiern gibt. Erich Wartusch.
Mit 5 Medaillen verlassen die deutschen Recurve-Bogenschützen die Europameisterschaft. In 4 Goldfinals schaffte es allerdings nur das Frauenteam, den Titel auch zu gewinnen. Charlene Schwarz, Michelle Korpen und Katharina Bauer hatten gegen die Türkei einen 4:0-Vorsprung zuerst eingebüßt, dann aber die Nerven behalten. Michelle Korpen stand noch 2 weitere Male im Finale, aber weder im Mixed zusammen mit Florian Unruh noch im Einzelfinale gegen die Türkin Coşkun konnte sie gewinnen. Florian Unruh hatte im letzten Wettkampf des Tages gegen den starken Spanier Alvarinho García das Nachsehen. Jubel- und Freudentränen dagegen bei Katharina Bauer, die neben ihrem Teamgold auch noch Bronze mitnehmen darf. Insgesamt eine richtig starke Bilanz der deutschen Bogenschützen.
Die deutschen Hockeyteams haben aufreibende Duelle gegen die Niederlande an diesem Wochenende hinter sich. Im Rahmen des Doppelspieltags der Pro League in Hamburg kassierten sowohl die Frauen als auch die Männer 2:3 Niederlagen gegen die Niederlande. Bundestrainer Valentin Altenburg spielte zum ersten Mal in dieser Konstellation mit seinem Frauenteam gegen die Weltspitze und zahlte auch heute Lehrgeld. 1:3. Diese Niederlage liest sich auf dem Papier deutlicher. Deswegen habe ich Valentin Altenburg nach der Partie gefragt, wie sein Fazit ausfällt.
Uns ist es heute sehr gut gelungen, uns aus so einer Schwächephase, mit der wir in das Spiel gegangen sind, selbst zu befreien, sodass wir im Laufe des Spiels immer besseren Zugriff hatten und dann auch zum Anschluss gekommen sind. Dann ist es hinten raus leider abgeflacht, aber wir waren auf jeden Fall in der Lage, uns aus so einer Krisensituation auf dem Spielfeld ganz gut zu befreien und hatten in der zweiten Halbzeit wirklich viel Initiative auf das Spiel und hatten auch viel vom Spiel. Und das war ein guter Lernschritt zu dem Spiel gestern, wo wir zwar super angefangen haben und auch in Führung gegangen sind und gleichzeitig dann aber angefangen haben zu wackeln und nicht mehr so richtig aus dem Wackeln rausgekommen sind. Das haben wir heute sehr gut hinbekommen. Das heißt, wir haben nicht gut angefangen, aber uns im Laufe des Spiels immer weiter gesteigert und hatten auch zum Ende hin wirklich gute Phasen, die mir gut gefallen haben.
Ich wollte gerade sagen, also sind Sie insgesamt gar nicht so unzufrieden?
Nein, gar nicht unzufrieden. Wir sind, um das mal so ein bisschen einzuordnen, auch in unserer ganzen Entwicklung ja auf dem Weg zur WM. Und die Holländer sind schon einen Schritt weiter. Die haben ihr WM-Team schon nominiert. Das haben wir jetzt noch gar nicht gemacht. Das heißt, die sind auch schon deutlich eingespielter. Von daher war jetzt auch nicht zu erwarten, dass wir da irgendwie dominieren können. Gleichzeitig sind wir die Spiele schon angegangen mit dem Ziel, sie zu gewinnen, sodass natürlich die Enttäuschung auch da ist, dass das nicht ausgereicht hat, weil wir nicht über 60 Minuten konstant gut waren. Aber eigentlich brauchen wir auch genau solche Rückmeldungen in der jetzigen Phase, um daraus lernen zu können. Und dieser Schritt von gestern zu heute, der hat gut getan und der wird uns auch weitertragen.
Sie haben die anstehende Weltmeisterschaft gerade schon angesprochen und passenderweise sind die Niederlande ja auch mit in ihrer WM-Gruppe. Ist das aus Ihrer Sicht eher ein Vorteil, dass man sich jetzt schon mal ein bisschen gegenseitig gegenübergestanden hat oder eher auch möglicherweise eine Einschüchterung?
Also wir kennen uns untereinander ja alle sehr gut. Deswegen ist es, glaube ich, jetzt kein besonderer Vorteil. Die Mannschaften kennen sich jetzt seit vielen Jahren und wissen eigentlich genau, was sie jeweils erwartet. Eine Einschüchterung glaube ich auch nicht, weil das natürlich ein ganz anderes Spiel werden wird bei der WM, was mit dem Wochenende jetzt sehr wenig zu tun hat. Deswegen glaube ich eher, dass es ein guter Zeitpunkt war für uns, völlig unabhängig vom Gegner, unsere eigenen Schritte weiterzuentwickeln, die wir brauchen, um gegnerische Mannschaften zu schlagen. Und wer da dann auf der anderen Seite steht, ist mir ehrlich gesagt egal. Wir freuen uns natürlich, dass wir in unserer Gruppe den Gastgeber haben, weil das verspricht immer eine fantastische Atmosphäre. Auch sicherlich ein ganz besonderes Spiel, so früh in der WM. Aber die Spiele hier haben damit eigentlich gar nichts zu tun.
Herr Altenburg, jetzt steht ja unmittelbar natürlich die Teamnominierung an für die WM. Welche Erkenntnisse nehmen Sie denn dennoch von diesem Wochenende dafür mit?
Also der WM-Nominierungsprozess ist ja jetzt ein viel längerer. Das Ganze ist jetzt seit einem halben Jahr im Prozess, sodass die beiden Spiele jetzt am Wochenende nur ein kleiner Teil dazu beitragen, wie diese Nominierungsentscheidung ausfällt. Gleichzeitig wollten wir eben ganz vielen Spielerinnen über die letzten Wochen und Monate die Möglichkeit geben, wir als neues Trainerteam sich auch in die Mannschaft reinzuspielen. Und da sind natürlich die Spiele wie jetzt in den vergangenen Wochen gegen Argentinien, England und jetzt Holland extrem wichtig, weil das ist sozusagen der Benchmark in der Weltspitze. Und da kann ich mich auch als junge Spielerin und eben auch als gestandene Spielerin richtig gut empfehlen, weil wenn ich weiß, dass sie auf dem Niveau mitspielen und vielleicht auch den Unterschied machen können, dann weiß ich, dass sie das auf jedem Niveau können. Deswegen sind das schon entscheidende Spiele in Richtung WM-Nominierung, aber eben auch der ganze Prozess wird berücksichtigt. Und deswegen war es schon gut, dass wir hier nochmal auf so großen Widerstand gestoßen sind, weil das Ganze muss ja auch eine Mannschaft werden, die genau mit solchen Situationen im Turnier gut umgehen kann, also die auch Lust darauf hat, dass es mal richtig schwierig wird. Und da haben die Spiele jetzt schon hier einen großen, waren für mich schon eine große Hilfe.
Sagte Damenhockey-Bundestrainer Valentin Altenburg vor der Sendung und auch sein Kollege André Henning musste ja in Hamburg mit der DHB-Auswahl der Männer gegen die Niederlande antreten. Der Niederlage gestern ließ die DHB-Auswahl einen 4:1 Erfolg heute folgen und ich habe Bundestrainer Henning gefragt, was sein Team im Vergleich zu gestern anders oder auch besser gemacht hat.
Na, ich glaube, im Vergleich zu gestern wollten wir es heute etwas mehr. Das hat man uns schon angemerkt. Also spielerisch waren wir auch gestern schon richtig gut. Das war schon eine unverdiente oder zumindest auch unglückliche Niederlage gestern. Also zumindest die wichtigen Hockey-Statistiken haben wir gewonnen. Also wir waren mehr im gegnerischen Schusskreis, wir hatten mehr Schüsse aufs Tor, wir hatten mehr kurze Ecken, haben es nur nicht wirklich aufs Scoreboard gebracht und dann in Erfolg umgemünzt. Und ja, wir haben eben dann schon gesehen, dass wir oft ein gutes Ansatz-Hockey hatten, auch schon in dieser Saison und auch schon in den vergangenen Jahren. Und ja, dass wir offensichtlich ein paar der Basisstellschrauben mal etwas mehr drehen müssen. Und darüber haben wir uns gestern Abend schon unterhalten und heute auch nochmal. Und ja, das lag auch viel auf der mentalen Ebene. Und das haben die Jungs heute schon sehr, sehr gut umgesetzt. Und ich glaube, das war am Ende der Knackpunkt, dass der Wille groß war. Ich glaube, einer meiner großen Themen gerade, dass das Wie entscheidet. Und ja, die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind, war heute extrem gut. Und dann kam noch spielerische Qualität dazu und haben richtig tolle Tore geschossen und richtig gutes Hockey auch gespielt. Und ja, die Kombination hat es dann gemacht.
Diese Partien sind ja für Ihre DHB-Auswahl die größte Herausforderung des Kalenderjahres. Wie wichtig ist denn so ein Prestigeerfolg, den Sie ja jetzt mit in die Sommerpause nehmen?
Ja klar, also Holland schlagen ist grundsätzlich erstmal immer schön. Ich glaube, da haben alle Freude dran und wir natürlich auch. Und es ist vor allem natürlich auch deswegen ein wichtiger Erfolg, weil ja, die Holländer sind schon gerade das Team der Stunde. Also die haben auch in der laufenden Pro-League-Saison wirklich jeden Gegner, den sie vor die Nase bekommen haben, auch geschlagen, sind ziemlich souverän Erster. Und von daher war das jetzt hier auch sportlich der größtmögliche Gradmesser, den wir kriegen konnten zum Ende unserer Saison. Und ja, deswegen war das natürlich schon wichtig zu sehen, was für ein Potenzial in uns schlummert. Und ich glaube, an unserem Potenzial haben wir heute mal ordentlich gerüttelt und da ist auch schon einiges bei rausgefallen. Und das war, glaube ich, auch für die kommenden Wochen und Monate ganz wichtig zu sehen.
Sagte hier im Deutschlandfunk André Henning, der Bundestrainer der deutschen Hockeyherren. Ende dieses Monats fällt eine wegweisende Entscheidung im Wintersport. Im Mittelpunkt dabei die nordische Kombination. Und die zentrale Frage lautet, werden erstmals bei den Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo die Kombiniererinnen teilnehmen dürfen? Oder dieses Szenario gewinnt zunehmend an Bedeutung oder streicht das IOC die nordische Kombination komplett aus dem olympischen Programm. Svenja Würth ist eine der Kombiniererinnen, für die auch die Zukunft auf dem Spiel steht. Sie war Skispringerin und wechselte dann zur nordischen Kombination, gewann 2017 Gold im WM-Mixteam in Lahti. Und vorhin habe ich Svenja Würth gefragt, wie groß ihre Sorge ist, dass die Frauen es wie schon 2022 wieder nicht ins Olympiaprogramm schaffen.
Ja, es ist tatsächlich im Moment so ein bisschen ungewiss. Also wir waren eigentlich ganz gute Dinge bis vor ein paar Wochen, weil es alles so aussah, als ob die Chancen gut stehen, dass wir damit ins olympische Programm mit reinkommen. Aber ja, die letzten Stimmen, die man so gehört hat, die waren dann nicht mehr so ganz guter Dinge. Deswegen haben wir jetzt natürlich versucht, in letzter Zeit nochmal ein paar Infos zu kriegen. Und ja, das, was man halt auch aus Athletensicht machen kann, darauf aufmerksam machen und ja, einfach Werbung dafür machen. Und wir hoffen natürlich, dass es funktioniert, aber letztendlich kann man da aus Sportlersicht so arg wie gar nicht mehr beeinflussen. Aber wir geben uns unser Bestes und hoffen, dass sich die Meinung vielleicht noch ändert und dass wir dann 2026 noch mit ins Programm reinkommen.
Was hören Sie denn? Welche Gründe könnten denn jetzt überhaupt noch dafür sprechen, die nordischen Kombiniererinnen weiter außen vor zu lassen?
Ja, man hat immer wieder jetzt gehört, dass die Athletenanzahl bei Olympia so hoch war und sie eigentlich keine neuen Sportarten mit reinnehmen wollen oder die Athletenzahl nicht erhöhen wollen. Das fällt uns natürlich ein bisschen auf die Füße, weil die nordische Kombination für Damen natürlich Plätze braucht. Wir wären dann 30 Sportlerinnen plus Trainer. Techniker könnte man natürlich von den Männern nutzen. Aber es würde auf jeden Fall so sein, dass die Athletenzahl höher wird und das soll anscheinend vermieden werden.
Ist das für Sie nachvollziehbar? Denn auf der anderen Seite heißt es ja auch, dass das IOC auf Gleichberechtigung setzen möchte und alle Sportarten gleichberechtigt für Männer und Frauen möchte.
Ja, genau. Das ist tatsächlich so ein Punkt, der ja, uns auch ein bisschen... Ja, ich sag mal, das IOC widerspricht sich ein Stück weit. Einerseits steht in der Agenda 2020 drin, dass eben bis zu 26 Gleichberechtigung da sein soll und dass bei Olympia 50% Männer, 50% Frauen sein sollen. Und auf der anderen Seite sind sie aber nicht bereit, die Anzahl zu erhöhen und irgendwie kürzer aber auch dazu. Man kann ja nicht die Gleichberechtigung herstellen und sagen, wir wollen Kombination für damit reinnehmen, aber wir wollen weniger Sportler. Also es beißt sich ein Stück weit, aber es gibt schon Gegenvorschläge, dass die Männer sogar bereit wären, ihre Quote von 55 auf 40 zu kürzen. Im Prinzip geht es dann nur noch um 15 Sportlerinnen, die wir dann mehr wären.
Sie haben vorhin gesagt, dass Sie sich als Sportlerinnen und als Sportler wehren, indem Sie aufmerksam machen auf dieses Dilemma. Wo und wie machen Sie das?
Ja, wir haben eine Athletengruppe, da sind alle Weltcup-Statterinnen drin, haben uns abgesprochen und überlegt, was man eben tun kann. Wir haben dann ja Collagenbilder erstellt über Social Media. Das ist für uns natürlich einfach eine Plattform, weil es jeder nutzen kann und auch alle Nationen, dass man ein bisschen auf das Thema aufmerksam macht. Es wurde eine Petition gestartet, Unterschriften gesammelt für die Aufnahme. Es kamen einige Anfragen rein von Fernsehzeitungen, die wir versucht haben, alle wahrzunehmen. Haben sogar öfter mal an das Training verschieben müssen, dass wir eben die Termine wahrnehmen können, weil das jetzt gerade für uns eben im Vordergrund steht.
Der Weltskiverband, die FIS, hat ja eigentlich die vom IOC aufgestellte Roadmap erfüllt, also mehr Weltcups geschaffen, Teilnahme an Jugendspielen und Weltmeisterschaften, mehr Breite und Leistungsstärke, wenn man sich die letzten Jahre anschaut. Möglicherweise aber zu spät, hat die FIS da die Entwicklungen ein bisschen verschlafen?
Zu spät würde ich gar nicht mal sagen. Es hat lange gedauert, aber das hat auch damit wieder zu tun, dass das Darmskispringen einfach ein bisschen länger gedauert hat und man konnte nicht beide Sachen gleichzeitig aufbauen. Also das ist vollkommen nachvollziehbar. Aber was die letzten Jahre passiert ist, ist schon verdammt viel und es ging auch wahnsinnig schnell. Deswegen, die FIS macht alles, da kann man überhaupt keinen Vorwurf machen. Auch jetzt mit der Aufnahme Mixteam bei der WM. Weltcup-Starts werden immer mehr, das Feld wird größer. Also die machen schon alles, was sie tun können. Und die FIS hat auch die nordische Kombination mit Priorität 1 vorgeschlagen bei der Aufnahme von neuen Veranstaltungen oder neuen Wettkampfformaten. Bei Olympia zum Beispiel waren da auch andere Anträge dabei, wie Damen-Großschanze, Skispringen oder Mixteam Langlauf, aber die FIS hat ganz klar beschlossen, dass das eben mit Priorität 1 eingereicht wird. Also der FIS kann man da, glaube ich, im Moment keinen Vorwurf machen.
Was würde es denn für die Sportart insgesamt bedeuten, wenn sie komplett von der olympischen Bühne verschwinden würde? Denn das ist ja auch ein Szenario, was jetzt im Hintergrund zu hören ist. Also wenn man die Frauen nicht aufnimmt, dann eben auch die Männer streichen, um möglicherweise auch Platz für modernere Sportarten dann wieder zu schaffen. Was würde das für die Sportart insgesamt bedeuten?
Ja, ich finde, es hört sich immer ganz schön brutal an. Wir hoffen natürlich nicht, dass es so weit kommt, aber klar, es steht im Raum. Mir wird es für die Sportart unglaublich leid tun, weil es einfach eine traditionelle Sportart ist und eine von den 6 Sportarten, die eben von Anfang an dabei sind. Und dann auf einmal zu sagen, es seid jetzt komplett raus, das wäre natürlich worst case, aber noch ist nicht so weit. Aber klar, die Männer, die kriegen das auch mit, die waren schon ein Stück weit sprachlos, als sie gehört haben, dass es tatsächlich zur Debatte steht, was eigentlich unglaublich traurig ist, dass darüber nachgedacht wird. Weil Skispringen und Langlauf zum Beispiel aus der nordischen Kombination entstanden ist, also das ist die Ursportart.
Auf der anderen Seite gibt es aber natürlich auch immer den Wunsch neuer, moderner Sportarten auch olympisch zu werden. Und wenn dann Traditionswettbewerbe, deren Einzeldisziplinen Langlauf und Skispringen, Sie haben es gesagt, ja noch olympisch sind, nicht weichen wollen, wie die nordische Kombi, dann gibt es eben keinen Platz für neue Sportarten. Das ist zumindest eine Argumentationslinie des IOC.
Ich finde es grundsätzlich mal einen falschen Ansatz, direkt an Athleten zu sparen. Ich glaube, da gibt es auch andere Eckpunkte, an denen man sparen könnte. Es sind ja auch immer verdammt viele Funktionäre. Dieser ganze Trost drumherum, wenn man überlegt, beim Langlaufen, die Wachstrucks, was da mittlerweile aufgefahren wird. Ich glaube, wenn man dem Gigantismus ein Stück weit entgegenwirken möchte oder auch entgegenwirken muss, dann sollte man nicht direkt bei den Athleten sparen. Ich glaube tatsächlich, ob da jetzt 15 Athletinnen mehr dabei sind oder weniger, dass das nachher nicht der ausschlaggebende Punkt ist. Finde ich jetzt der falsche Ansatz. Ich glaube, da könnte man an anderen Ecken eher sparen.
Wie gehen Sie persönlich mit der aktuellen Entwicklung um? Sie waren ja eigentlich zur nordischen Kombination gewechselt, um etwas Neues mit aufzubauen und mitzugestalten.
Also ich finde die Sportart selber wahnsinnig interessant, wahnsinnig spannend, sonst hätte ich den Schritt nicht getan. Es war mir auch klar, dass ich von einem olympischen Sportart in eine nicht-olympische Sportart wechsle. War mir aber auch relativ sicher, dass es jetzt dann ins olympische Programm genommen wird. Und das, was sich jetzt die letzten Jahre entwickelt hat, wenn das so weitergeht, muss man auch bedenken, dass es jetzt um die Entscheidung geht in 4 Jahren. Und ich glaube, man hat es auch beim Damen-Skispringen gesehen, dass die Entwicklung dann doch recht schnell ging.
Eine weitere Entscheidung, die das IOC noch in diesem Jahr fällen könnte, betrifft die Winterspiele 2030. Wo werden sie stattfinden? In Japan bemüht man sich nach den Sommerspielen von Tokio im letzten Jahr, schon bald auch die Winterspiele ins Land zu holen. Und Sapporo gilt da als Favorit. Allerdings hat man dort offenbar Angst vor dem Volk, ein Referendum wird es nicht geben, berichtet Felix Lill.
Wer diese Tage in den Norden von Japan reist, erlebt Festivalstimmung.
Im Shirui Koibito Park von Sapporo läuft jetzt das Projekt Eine Medaille jeden Tag mit dem Hashtag Gute Menschen, gute Stadt. Es ist eine Initiative im Rahmen der Olympiabewerbung Sapporos für die Spiele 2030.
Berichtete am Donnerstag der Fernsehsender STV von der japanischen Nordinsel Hokkaido.
Man kann Fotos und Videos von sich machen und Grußbotschaften verschicken. Das Projekt läuft noch bis zum 31. August 2022.
Dabei ist noch nicht entschieden, wo die Olympischen Winterspiele 2030 stattfinden werden. Neben Sapporo bewerben sich Barcelona und die Pyrenäen aus Spanien, Vancouver und Whistler aus Kanada sowie das US-amerikanische Salt Lake City. Zumindest laut japanischen Medien gilt Sapporo aber als klarer Favorit. Die Nachrichtenagentur Kyodo will wissen, dass das Internationale Olympische Komitee noch in diesem Jahr den Zuschlag geben dürfte. Als vor 2 Wochen eine IOC-Delegation nach Nordjapan reiste, um sich die Pläne für Wettkampfstätten und Transportmöglichkeiten anzusehen, strahlte man in Sapporo Selbstsicherheit aus. Akihiro Okumura, ein Sprecher des japanischen Bewerbungskomitees, betonte zu Ende der IOC-Visite:
Hier können bestehende Anlagen genutzt werden. Einige müssen womöglich renoviert werden. Wie es genau aussehen muss, wo das Management und die Anlagen noch eine Überarbeitung benötigen, das konnten wir bei der 3-tägigen Inspektion jetzt nicht abschließend klären. Aber wir werden gemeinsam daran arbeiten.
In der japanischen Nordmetropole, wo schon 1972 die Winterspiele stiegen, betont man Nachhaltigkeit. Einerseits betrifft dies die kalten Winter, wo zuverlässig Schnee fällt und Kunstschnee kaum nötig wäre. Andererseits aber auch die Finanzen. Man werde eben nur wenig neu bauen müssen, wie allerdings auch in den anderen Bewerberstädten. Es sind Versprechen, die in vielen japanischen Ohren noch laut klingeln dürften. Tokio 2020 wurde anfangs als kompaktes Olympia angepriesen, wo alle wichtige Infrastruktur schon vorhanden sei. Am Ende aber wurde das Olympiastadion neu gebaut und das Budget um ein Vielfaches überzogen. Die Pandemie, die eine einjährige Verschiebung auf Sommer 2021 erzwang, vergrößerte das finanzielle Minus nur noch. Die Organisatoren aber ließen sich von ihren Plänen nicht abhalten. 80% der Menschen im Land waren gegen die Austragung. Tokio 2020 fand trotzdem statt. Und nun soll Sapporo 2030 folgen. Sapporo Smile wo World Smile ni. Nach den kontroversen Spielen von Tokio mögen solche Pläne wie Wahnsinn wirken. Wobei Japans Nationales Olympisches Komitee inmitten starker Kritik verstärkten Austausch mit der Öffentlichkeit angekündigt hat. Dies wiederum passt dem IOC. 2019 verkündete dessen Vizepräsident John Coates, dass man künftig von Bewerberstädten eine erfolgreiche Volksabstimmung erwarte. Immerhin mussten in den letzten Jahren diverse Städte ihre Bewerbungen nach aufwendigen Plänen und PR-Kampagnen wieder zurückziehen, nachdem sie bei Referenden durchgefallen waren. Dazu gehörten Wien, Innsbruck, Sion, St. Moritz und Davos, Hamburg, Krakau, München sowie Bern. Und Sapporo? Von einer Parlamentsabstimmung Anfang der Woche berichtet der TV-Sender UHB:
Diese Sitzung befasst sich mit einer Initiative der Kommunistischen Partei und des Bürgernetzwerks Hokkaido. Sie sah vor, dass alle 18-jährigen Personen über die Bewerbung abstimmen sollten. Die Liberaldemokratische Partei, die Demokratische Partei und die Kometo haben dagegen gestimmt.
In anderen Worten, das Parlament hat darüber abgestimmt, ob man die Bürgerinnen und Bürger über die Bewerbung von Sapporo abstimmen lassen solle, und dagegen entschieden. Ein Referendum wird es also nicht geben. Dies wiederum kümmert bei genauerem Hinsehen auch das IOC wenig. Dort verlangt man so etwas nämlich nur dann, wenn es von der entsprechenden Regierung vorgesehen ist. Als Argument gegen eine Volksabstimmung war diese Tage in Sapporo zu vernehmen, dass laut einer Umfrage zuletzt schon 52% für eine Olympiabewerbung waren, womit eine Mehrheit ja schon vorhanden sei. Was wegen des knappen Ergebnisses auch als Argument für eine Volksabstimmung herhalten könnte, ist umso fragwürdiger, wenn man eine Umfrage der Stadt Sapporo vom März ansieht. Die Befragten werden dort mit suggestiven Statements konfrontiert wie:
Sapporo 2030 ist nicht nur ein zeitlich begrenztes Sportevent, sondern ein Entwicklungsprojekt, damit die Stadt in der Zukunft strahlen kann.
Oder:
Die laufenden Kosten der Spiele werden durch Zuwendungen des IOC und Sponsoreneinkünfte finanziert,
sodass hierfür keine Steuergelder verwendet würden. Diesen Statements haben demnach jeweils mehr als 60% zugestimmt. Allerdings wurde nicht erklärt, dass Infrastrukturinvestitionen im Zuge von Olympia in der Regel sehr wohl von Steuergeldern bezahlt werden und diese wiederum auch ohne Olympische Spiele getätigt werden könnten. Es sind Taktiken der Überzeugungsarbeiten, die die japanischen Bewerber schon für die Spiele von Tokio verfolgten. Die Kontroverse um die teuren Sommerspiele inmitten der Pandemie will man unterdessen schnellstmöglich vergessen lassen. Die Regierung verkündete vor kurzem, dass sie Gemeinden im ganzen Land finanziell unterstützen wolle, wenn diese die Hinterlassenschaften von Tokio 2020 promoten. Wohl auch, damit bei den neuen Plänen in Sapporo möglichst wenig schief geht.
Der Beitrag von Felix Lill war der Schlusspunkt dieser Sport am Sonntag-Sendung mit Astrid Ravohl. Danke fürs Zuhören, sagt das komplette Sportteam. Und mehr von uns zu hören gibt's in der Audiothek und zu lesen auf deutschlandfunk.de/sport.